Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Eremit zu sein, das heißt, der Welt und den Dingen des Alltags abzuschwören und sich auf eine Reise zu machen. Auf einen Weg der inneren Einkehr, auf dem Alleinsein, Schweigen und Meditation im Mittelpunkt stehen.
Wer immer zu Gott meditiert, treibt die Geister von sich und rottet ihre böse Saat aus. Wer sich allzeit in sich konzentriert, dessen Herz wird über Offenbarungen jubeln.
So hat der Christ und syrische Mystiker Johannes von Daljata seinen Weg im 8. Jahrhundert beschrieben. Über seine Reden und Briefe spreche ich gleich mit dem Mann, der sie ins Deutsche übersetzt hat und von dem ich unter anderem wissen will, warum die Schriften heute noch aktuell sind. Wie das Einsiedlerdasein heutzutage aussieht, auch das hören Sie bei uns in einem Porträt über einen Eremiten in Brandenburg. Außerdem erklären wir, welche Bedeutung die Upanishaden, eine hinduistische Schriftensammlung, hat, und wir beschäftigen uns mit dem Klang des Korans, der für Musliminnen und Muslime weltweit im Mittelpunkt ihrer Spiritualität steht. Eremiten galten in allen großen Religionen als besondere Menschen, als Personen, die ihr Leben in der Abgeschiedenheit der Spiritualität, der inneren Einkehr und der Suche nach Erleuchtung gewidmet haben. Einer von ihnen war im 8. Jahrhundert der Christ Johannes von Daljata, der in den Bergen der heutigen türkisch-irakischen Grenzregion gelebt hat. Von ihm sind Reden und Briefe erhalten, die auf Deutsch in zwei Büchern erschienen sind. Aus der syrisch-aramäischen Sprache hat sie der evangelisch-lutherische Pfarrer Matthias Binder von der Philipps-Universität Marburg übersetzt, mit dem ich über das Einsiedlerdasein und die Bedeutung der Schriften für die heutige Zeit spreche. Guten Tag, Herr Binder.
Guten Tag.
Herr Binder, wie sind Sie dazu gekommen, sich mit Schriften syrischer Mystiker aus dem 8. Jahrhundert zu beschäftigen? Was hat Sie daran so fasziniert?
Wie es dazu kam, ich bin einfach gefragt worden. Man hat jemand gesucht, der die Sprache kann und gerade Zeit hat. Aber natürlich habe ich es dann deswegen gemacht, weil es mich auch fasziniert und interessiert. Für mystische Themen habe ich mich schon aus historischer Sicht, auch persönlich, schon länger interessiert. War eigentlich mehr vertraut mit der europäischen, mit der deutschen mittelalterlichen Mystik. Und habe das willkommen geheißen, dass ich da auf die Weise mal intensiver mit so einem syrischen Mystiker mich auch beschäftigen kann.
Bei dem Weg eines Eremiten geht es um den geistigen Weg, den er gewählt hat, den Weg eines Einsiedlers. Wir hören erst einmal ein Zitat aus einer Rede des Eremiten Johannes von Daljata.
Wenn zu Beginn die Gnade auf den Einsiedler herabkommt, dann wirkt sie in ihm nie gekannte Wahrnehmungen, Ruhezustände, Tröstungen. Und nach und nach erweitert sie seinen Intellekt mit Ruhezuständen, Heimsuchungen, wunderbaren Gesichten, Offenbarungen. So lange, bis er in die Wolke des göttlichen Lichts gehalten wird, von wo es kein Fortgehen gibt. Und bis er auf die Strahlen des Lichts sieht, welche von der göttlichen Essenz her auf ihn scheinen und selbst erstrahlt.
Ein Zitat aus einer Rede von Johannes von Daljata aus dem 8. Jahrhundert. Herr Binder, ist der Einsiedler also auf der Suche nach Gott und dem Göttlichen in sich selbst, also nach dem Licht?
Ja, natürlich, da will er hin. Ich glaube, die Erfahrung ist so schön und so gut, dass das in sich einfach ein Grund ist, diesen Weg zu gehen. Und allein, wie ich das gerade gehört habe, habe ich auch schon ein bisschen wieder zu leuchten angefangen.
Was mir beim Lesen der Übersetzung am meisten aufgefallen ist, dass Johannes von Daljata sehr genau über Demut, Buße und Gebet geschrieben hat, über den Kampf gegen innere Dämonen wie Wollust und Völlerei und über die Liebe zu Gott und seinen Rückzug ins Alleinsein. Welche Vorbildfunktion hatte diese Suche zu seiner Lebenszeit oder kurz danach und hat sie vielleicht noch heute?
Also er ist selbst Vorbilder nachgefolgt, ganz klar, und andere sind ihm nachgefolgt. Also was er da geschrieben hat, hat er nach allem, was wir wissen, das ist ja ganz schön wenig, hat er einen Bruder gehabt, einen Mitbruder, dem er so ein geistlicher Vater gewesen ist und dem er dann manche Sachen aufgeschrieben hat dafür. Weil er selbst wollte ja einerseits in der Einsamkeit sein und wollte aber seinen Schüler nicht alleine lassen. Es war also gar nicht geplant, dass das viele Leute lesen, aber dieser Schüler hat dafür gesorgt, dass es viele lesen. Und dadurch wissen wir auch, es gab viele Leser, sonst wäre es nicht überliefert worden. Wie sehr das heute noch Nachfolger hat, wir wissen ja, dass die Mönchsorden, die Nonnen in unserer Zeit sehr am Rückgehen inbegriffen sind. Es gibt nur ganz wenig Neuaufbruch und ganz viel Rückgang. Es klingt ja erstmal attraktiv, wenn man das liest. Wahrscheinlich ist dann der Weg, der tatsächlich mit Demut und mit sehr viel Verzicht auch zu tun hat, man will ja seinen Geist frei bekommen für die Erfahrung Gottes, dass dieser Weg erstmal doch nicht so attraktiv erscheint. Man muss das wahrscheinlich erst erlebt haben, bevor man sagt, ich steige da tiefer ein.
Beim Lesen der Briefe und Reden entstand bei mir auch ein wenig der Eindruck, dass dieser Weg auch sehr überhöht dargestellt wird. Einerseits wird immer die Demut herausgestellt, aber ist da auch die Einstellung dabei, den einzig wahren Weg zu Gott und Reinigung zu kennen?
Bei dieser Frage achte ich ja als lutherischer Christ genau drauf. Die Lutherischen haben es ja mit dem Mönchtum zeitweise nicht so gehabt und haben genau da sehr kritisch drauf gesehen. Und ich kann bei Johannes eigentlich nicht sagen, dass ich irgendeinen Satz gefunden hätte, wir sind hier die, die es besser machen oder die, die es richtig machen, sondern er kennt für sich keinen anderen Weg, der Johannes, aber er ist einfach fasziniert von diesem Weg und deswegen geht er ihn. So kommt es mir vor, das ist mein Eindruck.
Es wird sehr viel mit Bildern in den Reden und Briefen gearbeitet. Etwa mit dem Bild des Meeres, dem Besen, der die Dämonen in einem wegfegt oder die Wohnung bzw. das Haus, so wie hier.
Selig, die ihre Seelen der Übung der Reinigung gewidmet haben, welche frei macht von unnatürlichen Abhängigkeiten. Sie haben sich auch zu einem Tempel erbaut, zu einer Ruhestatt, einer Wohnung für den, der die Ruhe ist und ein Hafen aller Welten.
Machen solche Bilder die Texte auch heute noch so verständlich?
Ja, sicher. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich da mit diesen Texten arbeite, dass die Menschen damals, oder man sagt es allgemein vom Orient, dass die Prediger im Orient einfach bildreicher waren. Und das ist sicher auch ihre Stärke.
Konnten Sie beim Übersetzen die Bilder denn 1:1 übersetzen oder mussten Sie diese teilweise auch in eine neuere Form bringen, sage ich mal? Also dafür andere Bilder wählen, als die ursprüngliche Übersetzung es eigentlich hergegeben hat?
Soweit ich mich erinnern kann, musste ich bei den Bildern nicht so sehr nach Alternativen suchen, weil Bilder wiederum eingängig sind. Ich kann mich noch gut erinnern, das mit dem Schreibrohr, das sich dann manchmal gesträubt hat. Wir sagen halt, die Feder hat sich gesträubt und dann habe ich aber nachgelesen und geforscht und gefunden. Wahrscheinlich hat man damals wirklich noch Rohr benutzt, also Schilfrohr. Und da geht es ja um dieses Bild, was der Eremit erlebt, kann man eigentlich gar nicht beschreiben und die Feder sträubt sich dagegen. Naja, wir haben jetzt halt einen Kuli heutzutage oder einen Bleistift, aber was das Bild bedeutet, versteht, glaube ich, doch jeder, wenn sich das Schreibrohr sträubt.
Und wobei hatten Sie größere Probleme beim Übersetzen? Was hat Ihnen größere Schwierigkeiten gemacht?
Ich habe mich lange gesträubt gegen das Wort des Intellekts, nach der Lehre der Mystiker. Das ist nicht nur bei den Syrern, das ist bei den Griechen genauso gewesen und geht bis in den Westen. Sagt man, der Intellekt ist es, der eigentlich Gott erfassen kann. Und ich glaube, heutzutage versteht man unter Intellekt doch was ganz anderes. Und ich habe mich damit versöhnen müssen, dass ich aber kein günstigeres Wort finde. Also auch da habe ich gar nicht so umdenken müssen. Das muss man jetzt einfach dem Leser zumuten, mit solchen Begriffen dann zurechtzukommen.
Haben Sie durch die Beschäftigung mit den Texten auch für sich persönlich etwas dazugewonnen, beziehungsweise für Ihre geistliche Arbeit etwas mitgenommen, das Sie auch in Ihrem Berufsleben gebrauchen können oder auch im Privatleben?
Ja, beides. Es prägt einen natürlich, wenn man sich lange beschäftigt, nicht nur mit dem Text, sondern weil man ja dauernd weiß, da schreibt ein Mensch, der sowas erlebt hat. Und da kann man nicht das einfach abtun, das geht nicht. Man kann nicht sagen, der schreibt es nur so dahin. Und deswegen wird man automatisch in Anspruch genommen von sowas. Dieses Leuchten, das da manchmal herauskommt, das überträgt sich auf einen, schon alleine das, aber natürlich dann auch die Selbstbeobachtung. Wie ist es denn bei mir mit meinen Emotionen? Wo werden die denn verdeckt von äußerlichen Dingen? Aber auch umgekehrt, ich bin zum Beispiel zu dem Schluss gekommen, ich möchte nicht nur ein Christentum der Innerlichkeit pflegen, so wie es Johannes sehr beworben hat, sondern mein Christsein soll schon auch ein hinausgehendes sein, das, wo man sich mit der Welt verbindet und mit den Menschen zusammenkommt. Es kann kein sein, das nur für sich selbst ist. Aber allein über diese Frage nochmal nachzudenken, löst ja was aus und macht ganz viel mit einem. Und das wirkt sich dann auch mal in einer Predigt natürlich wieder aus. Über Dämonen habe ich noch nicht gepredigt, weil das einfach so abseits ist, obwohl ich für mich selbst mit dieser Vorstellung in dem Sinne, wie Johannes es meint, ganz gut leben kann.
Das heißt, dass ja auch heute eigentlich jeder Mensch mit inneren Dämonen leben muss, beziehungsweise versucht, sie zu bekämpfen. Wie ich vorhin schon sagte, Wollust, Völlerei, damit hat doch auch heutzutage eigentlich jeder Mensch noch zu tun, oder nicht?
Genau in diesem Sinne. Und es ist ja gar nicht so schlecht, wenn man nicht sagt, ich bin der Kerl, der nicht zurechtkommt mit irgendwas, sondern wenn man das mal zwischendrin auch nach außen projiziert und sagt, die Wollust, die Völlerei, die brechen gerade über mich herein. Und da kann ich eine aktivere Rolle einnehmen, um entweder dagegen vorzugehen oder ich würde auch sagen, das zu versuchen, irgendwie zu integrieren in mein Leben.
Und glauben Sie, durch das Lesen solcher alten Texte kann es auch ein bisschen helfen, heutzutage dagegen ein wenig vorzugehen?
Ja, ganz bestimmt. Also es wird einem sehr, sehr klar, um was es eigentlich gehen könnte. Also es wird einem klar, dass manche Dinge nicht die eigentlichen Dinge sind. Und dann relativiert sich manches von selbst. Das ist ganz gewiss so.
Und dafür muss man wahrscheinlich auch nicht unbedingt heutzutage ein Eremit sein.
Muss man ganz bestimmt nicht. Manchmal beneide ich die Eremiten, die so ganz ihr Leben dafür widmen. Und manchmal muss ich nicht unbedingt einer sein. Meistens bin ich ganz froh drum.
Herr Binder, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der Pfarrer und Übersetzer Matthias Binder von der Philipps-Universität Marburg. Die beiden Bücher Geistliche Reden und Briefe, Übersetzung von Schriften des Eremiten Johannes von Daljata, sind unter der Überschrift Paradies der Väter, Schriften syrischer Mystiker im Beuroner Kunstverlag erschienen. Eremiten gab es nicht nur vor Jahrhunderten, es gibt sie auch noch heute. Der katholische Pater Jürgen Knobel hat sich im protestantischen Brandenburg in die Einsamkeit zurückgezogen, auch wenn man von kompletter Einsamkeit wohl nicht reden kann. Er geht einkaufen und bekommt Besuch und hat zuletzt Spiegel Online ein Interview gegeben, in dem er vor negativen und überwältigenden Folgen gewarnt hat, wenn Menschen in der Corona-Krise unvorbereitet zum Alleinsein gezwungen sind. Aber er hat auch Mut gemacht. Schließlich könne es Menschen weiterbringen, wenn sie in sich hineinhorchen und mehr über sich selbst erfahren. Meine Kollegin Vanja Budde hatte Jürgen Knobel schon vor fast 2 Jahren getroffen. Und weil er ihr so viel über seine grundsätzlichen Erfahrungen erzählt hat, hören Sie noch einmal, wie er seinen Weg und seine Ziele beschreibt.
Als Jürgen Knobel im Sommer 2014 ins beschauliche Örtchen Lindow zog, hat er den Rasen um seine Klause am Hang zwischen Gudelachsee und Wutsee neu eingesät. Nach 4,5 Jahren wächst das Grün üppig. An diesem sonnigen Vormittag fegt Pater Knobel auf dem großen, parkähnlichen Grundstück bergeweise trockenes Herbstlaub zusammen. In Lindow in der Prignitz, 60 Kilometer nördlich von Berlin, stand vom 13. bis zum 16. Jahrhundert ein Zisterzienserkloster. Als Einsiedler knüpft der ehemalige katholische Pfarrer Jürgen Knobel an diesem ebenso historischen wie idyllischen Ort an eine uralte Tradition an. Das Eremitendasein war die Urform des Mönchtums. Gastfreundlich setzt Knobel in der Küche einen grünen Tee auf. Auf dem Tisch liegt ein dicker Foliant über Heilige. Über der Spüle hängt das Foto eines Eremitenkollegen in den Tessiner Bergen mit langem weißem Bart. Knobel, 56 Jahre alt, ist glatt rasiert und Brillenträger. Er hat eine weiße Kappe auf dem Kopf, eine weite weiße Baumwollhose und eine graue Fließjacke an. Er hat sich seine Klause im Anbau der 1931 erbauten Kirche St. Josef eingerichtet. Jahrelang gab es hier kein kirchliches Leben mehr. Nun hält Pater Knobel sonntags wieder den Gottesdienst. Der Priester-Eremit ist auch Seelsorger. Er trägt den Tee hinaus in den Garten. Dem Gast überlässt er den Stuhl in der Sonne. Er war etwa 12 Jahre alt, ein stilles, nachdenkliches Kind, als er zum ersten Mal die Sehnsucht nach Rückzug spürte, erzählt Jürgen Knobel. In seiner Heimat in Meersburg am Bodensee stieß er damals an einem Sommerabend auf eine Höhle im Hang einer Waldlichtung.
So einen kurzen Moment stieg mir so der Gedanke auf, wenn du hier bleiben würdest. Also in dieser Höhle, ich sah das schon ein bisschen wie Robinson Crusoe, die Filme, die man damals so kannte. dann wirst du alles finden.
Knobel studiert Kunst, arbeitet als Maler und Restaurateur. Im Alter von 30 Jahren wendet er sich wieder der katholischen Kirche zu, die schon seine Kindheit stark geprägt hatte. Knobel lässt Familie, Freunde und Frauen hinter sich und studiert Theologie an der Hochschule des österreichischen Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz. Mit 40 Jahren wird er in Berlin zum Priester geweiht. 12 Jahre später zieht es ihn in die Wüste. Denn das ist die Bedeutung des griechischen Wortes Eremo.
Ich glaube an eine Bestimmung und dass der Weg zu Gott über viele Wege geht und der Weg durch die Einsamkeit, durch die Stille, dem Rückzug ein Geschenk ist, dass der Mensch schon, möchte ich fast sagen, in die Wiege gelegt bekommt.
Einsamkeit und Stille sind hier in Lindow aber relativ. Gleich neben Kirche und Klause steht eine große Kita. Bei dem schönen Wetter heute toben die Kinder kreischend mit Bobbycars herum. Stört es ihn? Freut er sich daran? Er nimmt das alles als Übung, meint Eremit Knobel und lächelt fein.
Das Ziel ist es, einfach nur stehen zu lassen. Alles so zu lassen, wie es ist und als das, was es ist, wahrzunehmen. Es nicht zu beurteilen, nicht zu kritisieren, nicht zu loben. Ein inneres, waches, gespanntes Verharren in sich selber, das sich aber nicht mehr von äußeren Dingen irritieren, beeinflussen oder steuern lässt. Darum geht es eigentlich. Und darum geht es im Letzten um die Freiheit.
Der Weg zu diesem Ziel ist ein innerer. Knobel beginnt den Tag mit Meditation und Gebet, betreibt Studien, betet wieder. Nachmittags werkelt er im Garten, lauscht dem Tropfen des Wasserhahns in die Gießkanne, während über Lindos Seen die Kraniche ziehen. Doch die Welt brandet heran an seine Klause. Zwar hat er kein Fernsehen, hört keine Nachrichten, surft nur mäßig im Internet. Doch die Menschen kommen und suchen geistliche Begleitung, wollen Antworten. Knobel gibt Kurse und leitet Exegesen.
Auch die Einzelgäste, die hier mal kommen und mal mitleben ein paar Tage, bringen die Welt hier mit und wir schauen sie an. Und die Dinge, die belastend sind, ein Großteil der Gesellschaft als belastend empfunden wird, das kommt hier an.
Aber der Kontakt zur Außenwelt, die Seelsorge, habe schon immer zum Eremitentum gehört, erzählt Knobel. Der Rückzug war noch nie ein absoluter.
Das ist im Grunde genommen der stille Dienst, der verborgene Dienst des Eremiten, dass der mit seiner Klarheit, die er durch Meditation erreicht, zu einer schärferen Durchdringung der Dinge kommt und dann einzeln auch sehr effektiv Menschen helfen kann.
Trump-Getwitter, Selfie-Wahn, Konsum und Leistungsdruck. Immer mehr Menschen leiden unter einem Schwund des geistlichen Lebens, der Spiritualität, sind auf der Sinnsuche, hat Knobel festgestellt. Ihnen rät er, im Garten der Mystik, den er angelegt hat, zu meditieren. Fußball und Faust große Steine hat er aufeinander getürmt, nicht festgefügt, aber in ein harmonisches Gleichgewicht gebracht.
Das Entscheidende ist das innere Leben, ist das geistliche Leben, ist das innere spirituelle Wachstum, das heißt die Verwandlung des Menschen auf den erlösten Menschen hin, der frei ist von Angst, der in einer wirklich großen inneren Freiheit, in der Erkenntnis seiner Würde lebt, vor dem Hintergrund des großen Geheimnisses, von dem wir sagen, dass es Liebe ist, uns angenommen hat. Und das ist ein Weg des Ganzwerdens des Menschen.
Ihn selbst haben die Jahre als Eremit näher zu Gott gebracht, sagt Knobel. Die Welt fehle ihm nicht.
Es geht darum, immer klarer und immer leichter zu werden auf das göttliche Geheimnis hin, das natürlich den Eremit oder die Eremitin gerufen und angesprochen hat und ihn in eine Zweisamkeit, in ein Beziehungsleben, und zwar ein immer tieferes Leben, in der Beziehung mit dem göttlichen Geheimnis führen möchte.
Ein Geheimnis, das wohl auch ein Eremit wie Jürgen Knobel nie ganz ergründen wird. Aber es geht ja auch vor allem um die Reise ins eigene Innere, bei der Zeit keine Rolle spielt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Den Begriff Karma, den kennt wohl fast jeder. Er ist auch in der deutschen Sprache zu einem geflügelten Wort geworden, das man im Alltag gerne mal gebraucht, wenn etwas gut oder schlecht läuft. Die Lehre vom Karma stammt aus dem Hinduismus. Und wer sich damit etwas auskennt, hat wahrscheinlich schon von den Veden gehört, einer Sammlung religiöser Texte, die nach hinduistischen Vorstellungen seit Ewigkeit existieren. Weniger bekannt sind die Upanishaden, die zwischen dem 7. und 2. Jahrhundert vor Christus entstanden sind und in der die Essenz der hinduistischen Philosophie stecken soll. Welche Bedeutung sie haben, erklärt uns Antje Stiebitz.
Die Kleinstadt Kaladi im südindischen Bundesstaat Kerala. Im Sri Adi Shankara-Tempel hängt der monotone Sprechgesang der Priester in der Luft. Der weitläufige Tempelkomplex ist dem Philosophen Adi Shankara gewidmet, der hier im Jahr 788 nach Christus auf die Welt gekommen sein soll. Der Philosoph und religiöse Lehrer wird als eine Inkarnation des Gottes Shiva verehrt. Subramanian Iyer ist der ehrenamtliche Direktor des Tempels. Von Kopf bis Fuß in ein weißes Tuch gehüllt, sitzt der 63-Jährige in seinem Büro. Die philosophischen Abhandlungen der Upanishaden, erklärt der Professor für Sanskrit und Philosophie, seien Bestandteil der altindischen heiligen Schriften der Veden. Insgesamt gäbe es über 200 Upanishaden. Die 10 wichtigsten habe Adi Shankara ausgiebig kommentiert.
Die heiligen Schriften der Veden enthalten sehr ausführliche Details über Rituale, Meditation und Spiritualität. Doch Adi Shankara hebt die spirituelle Seite der Veden hervor. Und diese spirituellen Teile sind in den Upanishaden enthalten. Adi Shankara sah es als seine Aufgabe an, die Lehren der Upanishaden ins richtige Licht zu rücken.
Die Upanishaden sollen die Wissenschaft der Spiritualität enthalten, erklärt Subramanian Iyer. Eine Wissenschaft, die individuelle menschliche Seele mit der universellen Seele verbinden möchte.
We call the individual soul Jiva, Jiva Atma.
Wir bezeichnen die individuelle Seele als Jiva Atma und die Universalseele ist als Para Atma bekannt. Die Quintessenz aus den Lehren der Upanishaden ist, dass Jiva Atma und Para Atma identisch sind, dass Individualseele und Universalseele übereinstimmen. Wir müssen erkennen, dass wir nichts anderes als ein Teil der Universalseele sind.
Keiner habe die Botschaft vorher so klar formuliert wie Adi Shankara, erklärt der 63-Jährige. Adi Shankara hat durch seine Arbeit die philosophische Strömung des Advaita Vedanta begründet, die Lehre der Nicht-Dualität. Bis heute vertreten viele Lehrer und religiöse Einrichtungen in Indien diese Strömung. Im Westen wurde die Lehre vor allem durch die Ramakrishna-Mission bekannt. Den Grundgedanken der Nicht-Dualität verdeutlicht ein Dialog aus der Chandogya Upanishad.
Lege dieses Salz ins Wasser und bring es morgen früh hierher. Nun, wo ist das Salz?
Ich sehe es nicht.
Nippe hier. Wie schmeckt es?
Salzig, Vater.
Und hier? Und da?
Ich schmecke überall Salz.
Es ist überall. Obwohl wir es nicht sehen. Genauso, mein Lieber, ist das selbst überall, in allen Dingen drin, obgleich wir es nicht sehen.
How do you define the Upanishad?
Was die Upanishaden sind? Upa bedeutet so viel wie in der Nähe des Gurus sitzen. Und Nishad steht für zuhören. Dem Guru zuhören. Neben dem Guru sitzen und zuhören. Das sind die Upanishaden.
Parag Pathak lebt in Somnath, einer Stadt im westindischen Bundesstaat Gujarat. Der indische Gelehrte sitzt barfuß in seinem Wohnzimmer und hält ein schweres Buch in der Hand. Die Lehren der Upanishaden, erklärt er, habe ein Guru früher in der Einsamkeit der Wälder an seine Schüler weitergegeben. Dort wohnten sie in Ashrams, also Einsiedeleien, zusammen. Dieses enge Lehrer-Schüler-Verhältnis gibt es in Indien bis heute. Die heiligen Schriften der Veden, fährt Parag Pathak fort, stünden eng mit unseren Körperteilen in Verbindung. Er blättert in dem dicken Buch, das Parallelen zwischen der menschlichen Physiologie und der vedischen Literatur zieht und diese ausführlich darstellt. Auch die Upanishaden haben ihre Entsprechung in unserem Körper. Der Gelehrte liest vor:
Die DNA-Gene, die die Informationen für die aufsteigenden Bahnen des zentralen Nervensystems enthalten, korrespondieren mit den Upanishaden der vedischen Literatur.
Wenn nun die Sonne untergeht, Yajnavalkya, und der Mond untergeht und das Feuer erlischt und niemand spricht, was ist dann das Licht des Menschen?
Das Selbst ist das Licht des Menschen, Eure Majestät. Denn bei seinem Schein sitzen wir, werken wir, gehen wir hinaus und kommen wir zurück.
Wer ist dieses Selbst?
Das Selbst, reines Gewahrsein, leuchtet als das von den Sinnen umgebene Licht im Inneren des Herzens. Nur scheinbar denkend, nur scheinbar sich bewegend, schläft das Selbst nicht, noch wacht es, noch träumt es.
Der weise Adi Shankara aus Kerala, so ist es überliefert, wurde nur 32 Jahre alt. Allerdings soll er sich schon im Alter von 8 Jahren für ein Leben in Askese entschieden haben. Er kommentierte nicht nur die Upanishaden, sondern reiste auch viel durch Indien. Auf seinen Reisen verbreitete er die Philosophie der Nicht-Dualität und des Sanatan Dharma, der sogenannten ewigen Ordnung, ein Begriff, mit dem Hindus ihre Religion oder Lebensweise bezeichnen. Um Sanatan Dharma zu etablieren, gründete Adi Shankara 4 Klöster. In jedem wird eins der 4 Veden bewahrt und gepflegt.
Om Agna.
Im westindischen Bundesstaat Gujarat in der Stadt Dwarka. Ein Sänger sitzt im Schneidersitz auf einem Teppich. Während er singt, bewegt sich seine rechte Hand zur Melodie. Keine ungewöhnliche Szene im Shardapitmat, denn hier in einem der 4 Klöster, die Adi Shankara auf seinen Reisen gegründet hat, wird das Erbe des Samaveda bewahrt. Es enthält das Wissen über Melodien und Gesänge und gilt als eine Wurzel der klassischen indischen Musik und des Tanzes. Swami Sadanand Saraswati, der stellvertretende Oberpriester, läutet die Arti, die Morgenandacht, im Sharda Pitmat ein. Sharda ist ein anderer Name von Saraswati, der Göttin der Musik, der Sprache und des Wissens. Ihr ist das Kloster gewidmet. Nach der Andacht hat der Swami Zeit für ein Gespräch über die Entstehung der Upanishaden.
Zur damaligen Zeit wurde das Wissen der Veden vom aufkommenden Buddhismus intellektuell in Frage gestellt und attackiert. Die Autorität der Veden wurde vernachlässigt.
Die Upanishaden wurden von zahlreichen, meist unbekannten Autoren über einen sehr großen Zeitraum hinweg niedergeschrieben. Dessen Kernzeit liegt in etwa zwischen 400 vor und 400 nach Christus. Die vor allem auf Rituale bezogenen Veden enden mit den philosophischen Ideen der Upanishaden. Das hängt auch mit dem intellektuellen Druck zusammen, den der Buddhismus auf den Brahmanismus ausübte. Denn der Buddhismus entstand im 5. und 6. Jahrhundert vor Christus, zunächst nur als Reformbewegung des Brahmanismus. Erst später dividierten sich die beiden auseinander. Als Adi Shankara Ende des 8. bzw. Anfang des 9. Jahrhunderts nach Christus in allen 4 Himmelsrichtungen Indiens Klöster errichtete, wollte er vor allem die ewige Ordnung des Brahmanismus verteidigen und stärken.
Wir sprechen gerade alle darüber, dass wir Einheit herstellen müssen. Genau genommen sind wir aber alle sehr unterschiedlich. Einer ist alt, der andere jung, einer ist schwarz, der andere weiß. Wie können wir alle eins sein, wenn wir uns so stark voneinander unterscheiden? Adi Shankara sagt, dass jeder die gleiche Seele hat, und zwar von der Ameise bis zum Elefanten.
Aus Sicht des stellvertretenden Oberpriesters Sadanand Saraswati ist die Philosophie Adi Shankaras deshalb so wichtig, weil sie eine Antwort darauf gibt, wie wir leben können. Wir sind alle verschieden, aber es gibt etwas, das uns alle eint.
Das Selbst ist in den Herzen aller Wesen verborgen, wie die Butter im Rahm verborgen liegt. Realisiere das Selbst in den Tiefen der Meditation, den Herrn der Liebe, die höchste Wirklichkeit, der das Ziel allen Wissens ist. Dies ist die oberste mystische Lehre.
Ein Auszug aus den Upanishaden, der hinduistischen Schriftensammlung, in der unter anderem steht, wie sich der Mensch vom existenziellen Leid und dem Zwang der Wiedergeburt befreien kann. Wenn ich, wie öfter mal in Corona-Zeiten, an Urlaub denke, dann erinnere ich mich auch gerne an eine gemeinsame Reise mit meiner Freundin nach Istanbul. Eine Besonderheit war natürlich der Muezzin, der die Muslime 5-mal täglich zum Gebet gerufen hat. Für mich hatte der Klang immer etwas Melodisches. Und wenn Muslime weltweit den Koran rezitieren, dann geben sie diesen melodischen Klang wieder, der angeblich vom Propheten Mohammed selbst stammen soll. Denn die Ästhetik seines Vortrags soll die Gläubigen zum Islam gebracht haben. Bis heute steht sie im Mittelpunkt der muslimischen Spiritualität. Für Deutschlandfunk Kultur hat Julia Ley mit Musliminnen und Muslimen darüber gesprochen, welche Rolle der Klang des Korans in ihrem Alltag spielt.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Die Frauen, die hier den Koran rezitieren, heißen Sabine, Hanna, Lara. Alle drei sind in Ostdeutschland aufgewachsen und in ihren 20ern zum Islam konvertiert. Einmal in der Woche treffen sich die drei Frauen, um gemeinsam den Koran auf Arabisch zu lesen und an ihrer Aussprache zu arbeiten. Diesmal sitzen sie in einem Raum in der Stadtbibliothek in Berlin-Wedding. Sabine, die älteste der drei, erklärt mit einem Koran in der Hand, wie eine Stelle richtig auszusprechen ist.
Sudurin Nas, ja, in die Nas ist der Mensch. Und hier steht eigentlich richtig Suduri Annas, aber das würde jetzt sperrig klingen. Also ist hier eine Schleife quasi zu, ist wie zu. Hier wird es mitgelesen, es ist offen, das Häkchen, hier ist es geschlossen. Also wird es hier quasi nicht gelesen, zu du, rin, und wir gehen gleich zum nun, rinnas.
Für viele Muslime ist das laute Vortragen des Korans zentraler Aspekt ihrer Glaubenspraxis. Fragt man Ömer Aslan, Dozent für die Kunst der Koranrezitation an der Goethe-Universität Frankfurt, warum das so wichtig ist, dann antwortet er ganz klassisch mit dem Koran selbst.
Im Sure 73, Vers 4 steht die ungefähre Bedeutung, lese ich Ihnen mal vor, und trage den Koran langsam und deutlich vor, indem du Geist und Seele darauf ausrichtest. Also das ist quasi ein Appell an alle Muslime, den Koran zu rezitieren und natürlich auch korrekt zu rezitieren.
Doch nicht nur, weil der Koran selbst sie dazu auffordert, rezitieren Muslime die Suren, sondern auch, weil sie damit dem Beispiel ihres Propheten folgen. Mohammed selbst konnte vielen Überlieferungen zufolge weder schreiben noch lesen. Als er im Alter von etwa 40 Jahren die erste Offenbarung empfing, gab er diese deshalb mündlich weiter. Für die ersten Muslime war der Koran also vor allem ein akustisches Erleben. Sie lasen das Wort Gottes nicht, sie hörten es. Und sie gaben sich große Mühe, jede Sure, die offenbart wurde, perfekt auswendig zu lernen, um das Wort Gottes nicht aus Versehen zu verfälschen. Aus demselben Grund bemühen sich auch Sabine, Lara und Hanna, das koranische Arabisch möglichst korrekt auszusprechen.
Wenn man wirklich total daneben liegt, kann das auch wirklich auch die Bedeutung verändern. Das Wichtige ist ja in der arabischen Version des Koran, dass ja sozusagen die ist, die sozusagen die Muslime auch seit Anbeginn der Religion rezitiert haben. Das heißt, in der Theorie ist es so, wenn man jetzt heute in Deutschland Koran liest, dann wären das auch so, als ob jetzt Leute, die vor 500 Jahren gelebt haben, die würden das hören, würden sagen, ja, kenne ich, verstehe ich, es ist das Gleiche.
Es ist keine leichte Aufgabe. 28 Buchstaben hat das arabische Alphabet. Und viele davon klingen für deutsche Ohren durchaus ähnlich.
Es gibt Buchstaben, die werde ich nie im Leben richtig aussprechen, wie es jemand aussprechen kann. Dieses berühmte Ein und das Rein und dann diese ganzen Za und Da Laute.
Erst wenn sie das Alphabet beherrschen, beginnen Muslime die komplizierten Tajwid-Regeln zu erlernen. Welcher Buchstabe wo im Mund geformt wird, welche Buchstaben beim Rezitieren verlängert werden und wo eine Pause eingelegt werden soll. Ömer Aslan.
Die Tajwid-Wissenschaft, wo man halt bestimmte Regeln beachten muss, die ist eigentlich später entstanden. Also zu der Zeit des Propheten gab es das nicht. Zu der Zeit des Propheten gab es keine Videoaufnahmen, gab es keine Audioaufnahmen. Da es damals diese Medien nicht gab, hat man über diese mündliche Überlieferung versucht, Regeln aufzustellen, um die Rezitation zu vereinfachen. Quasi genau so das nachzuahmen, wie der Prophet das gemacht hat.
Aslan selbst hat jahrelang bei verschiedenen Lehrern studiert. Seine Ijaza, also Lehrbefugnis, erhielt er schließlich von einem ägyptischen Rezitator. Auf der Bescheinigung ist die komplette Überlieferungskette der Rezitatoren namentlich aufgeführt. Die Liste reicht zurück bis zum Propheten Mohammed. Es ist der Beleg dafür, dass sein Wissen authentisch ist. In der islamischen Tradition gilt schon allein die Schönheit der koranischen Sprache als Gottesbeweis. Denn welcher irdische Dichter hätte solch einen Text erschaffen können? Die islamische Tradition ist voll von Überlieferungen, in denen Menschen allein aufgrund der sprachlichen Schönheit des Korans zum Islam konvertierten. Nun ist die Schönheit des koranischen Arabisch für Nicht-Muttersprachler schwer nachzuvollziehen. Doch es gehört auch heute noch zur Mystik des Islam, dass dem Koran eine spirituelle Kraft zugeschrieben wird, die über die reine Verstandesebene hinausgeht.
Ich war letzte Woche auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer in Hanau, habe da auch eine Rezitation gemacht und es war erstaunlich, nach der Rezitation kamen Deutsche auf mich zu und meinten, obwohl sie jetzt gar nichts verstanden haben, haben sie Gänsehaut bekommen, weil einfach die Töne die so tief im Herzen getroffen haben.
Auch Sabine, die älteste der drei Konvertitinnen in Berlin, sagt, sie habe über die Schönheit der Rezitation zum Islam gefunden.
Ich habe das gehört in einem Studentenheim von ganz ferne und ich habe gedacht, das ist wie ein Magnet, was mich zieht. Das ging mir durch alle Blutadern und ich wusste überhaupt nicht die Bedeutung. Ich wusste noch nicht mal, was es ist.
Jahre später, als die Mauer bereits gefallen war, besorgte sie sich Kassetten, um den Koran zu hören. Eine Sure hatte es ihr besonders angetan. Wieder und wieder spielte sie die Stelle ab und beschloss, dann zu konvertieren. Seither gehört das Koranlesen zu ihrem Alltag.
Wenn wir dieses Rezitieren lernen, lernen wir nicht gleich die Sprache automatisch. Wir lernen aber, einzelne Wörter zu entziffern und dann hat man ja immer die Übersetzung dabei. Was heißt man? Also ich weiß nicht, wie es andere machen, aber wenn ich etwas rezitiere im Gebet, dann möchte ich gerne wissen, was ich da sage. Ja, und insofern lerne ich natürlich die Bedeutung gleich mit.
Mindestens 5-mal am Tag, in jedem Gebet, rezitieren Muslime Verse aus dem Koran. Die Koranrezitation gehört also zu den Grundkompetenzen. Zugleich ist sie mittlerweile auch eine Art Sport. Weltweit werden Koranrezitierwettbewerbe veranstaltet, teilweise mit mehreren tausend Teilnehmern. 2019 etwa schrieb Saudi-Arabien einen globalen Online-Wettbewerb aus. Der erste Preis? 5 Millionen Rial, mehr als 1 Million Euro. Die drei Frauen in Berlin können mit so offen zur Schau gestellter Spiritualität nur wenig anfangen.
Du sollst ja um Gottes Willen rezitieren. Es wird ja immer davor gewarnt, die Gelehrten, die es halt nur dieses englische Wort showing off, also nur rezitieren, damit die Menschen sagen, guck mal, was er für eine schöne Stimme hat. Wenn er es nicht um Gottes Willen tut, dann soll er es lassen.
Nicht-Muslimen, die eine Koranrezitation hören, fällt oft die musikalische Ästhetik auf. Doch wie in allen religiösen Texten gibt es auch im Koran Stellen, die sich nicht nur mit Schönem befassen. Es geht um Höllenqualen, um das Ende der Welt und manchmal auch um Gewalt. Wie rezitiert man solche Stellen? Ömer Aslan?
Auch wenn es schwierige Textpassagen gibt im Koran, hat man natürlich immer die Möglichkeit, auch wenn man jetzt Laie ist und auch der arabischen Sprache nicht mächtig ist, zuerst in die ungefähre Bedeutung reinzuschauen. Und darüber hinaus kann man ja dann halt in die Koranexegese, das heißt Tafsir, nochmal detailliert dann schauen, in welchem Kontext das überhaupt jetzt herabgesandt worden ist.
Wer eine Sure im Kontext der Offenbarung liest, für den stellt sie sich manchmal ganz anders dar als beim ersten oberflächlichen Lesen. In der Praxis falle es ihm deshalb nicht schwer, auch schwierige Passagen zu rezitieren, sagt Aslan. Die intensive Beschäftigung mit dem Koran und ein gewisses musikalisches Können sind also zentral für eine gute Rezitation. Und dennoch hatten und haben manche islamische Gelehrte ein eher angespanntes Verhältnis zur Musik. So schrieb schon im 9. Jahrhundert der Gelehrte Imam Schafi'i:
Das Singen ist eine Spielart, die verpönt ist und dem ähnelt, was falsch ist. Wer sich viel damit beschäftigt, hat nur geringe Kenntnis und daher sollst du seine Bekundungen zurückweisen.
Auch heute noch gibt es Strömungen im Islam, darunter Hardliner in Saudi-Arabien oder etwa im Iran, die Musik als grundsätzlich verboten ablehnen. Andere Gelehrte, wie der berühmte Theologe Al-Ghazali, im 12. Jahrhundert hatten dazu eine andere Meinung.
Die Musik hat die Kraft, den Glauben zu intensivieren. Das heißt, wenn im Herzen Glauben ist, dann kann die Musik das in die Höhe treiben.
Eben weil Musik unter Muslimen verschiedener Glaubensrichtungen noch immer umstritten ist, ist es wichtig, dass die Koranrezitation nicht als Musik zählt. Bis heute ist es deshalb nicht üblich, die Koranrezitation mit Instrumenten begleiten zu lassen. Im Fokus soll allein die Schönheit der Sprache stehen und die Kunst des Rezitators. Es ist eine Kunst, die Profis wie Ömer Aslan jahrelang studieren. Auch für Sabine, Hanna und Lara ist der Weg bis heute manchmal beschwerlich, aber oft auch sehr beglückend.
Ich habe das Gefühl, dass ich dann schon weit weg bin. Also ich habe immer noch dieses Jubelgefühl, wenn ich Koran höre und ich verstehe ein Wort, dann bin ich so, ja, ich verstehe es, ich habe das gut gemacht, aber dann die nächsten 10 Wörter verstehe ich wieder nicht und ich denke so, Mist, ja. Und das ist halt so, wo ich sage, Mensch, da will ich immer noch weiterarbeiten. Das ist eine Straße, die geht nie zu Ende.
Aber bei dem Klang des Korans kann man verstehen, dass der Weg mit Begeisterung weitergegangen wird. Und gefeiert wird dieser Klang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es ist Laylat al-Qadr, die Nacht der Bestimmung oder die Nacht der Allmacht, in der der Koran nach dem islamischen Glauben erstmals offenbart wurde. Das war Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.